7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Der Wochenausblick der Börsenzeitung schaut diesmal auf die Kalenderwoche 32. Wir sind im August angekommen und die Berichtssaison ist in vollem Gange. Es gibt Neues von Infineon, Bayer, der Commerzbank und noch vielen weiteren. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen die Wochenvorschau dieses Mal in München. Bei Siemens ist am 30. Juni das dritte Quartal des Geschäftsjahres vollendet worden und am Donnerstag kommen die Zahlen dazu. Wir schauen heute mal, welche Themen dabei wichtig werden und darüber spreche ich mit Michael Flämig. Er leitet das Büro der Süddeutschen Redaktion der Börsenzeitung in München. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Grüß dich Sabine, es freut mich wieder mal bei deinem Podcast dabei zu sein.
Michael, wenn wir uns mal die Stimmung in der deutschen Unternehmenslandschaft insgesamt anschauen, dann muss man ja sagen, die hat sich zuletzt doch deutlich eingetrübt. Der IFO-Geschäftsklima-Index, der ist im Juli auf 87 Punkte gesunken und Siemens als großer Industriekonzern gilt ja auch oft so ein bisschen als Indikator dafür, wie sich die Konzerne in Deutschland schlagen. Was würdest du denn sagen? Wie ist die Stimmung bei Siemens?
Nun ja, die allgemeine Lage ist, genau wie du es beschrieben hast, wirklich nicht rosig. Das IFO-Institut hat ja sogar festgestellt, die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise fest. Irgendwie trifft dies natürlich auch Siemens. Der Konzern ist allerdings sehr international ausgerichtet. Insofern sind die Münchner auch stark von der Flaute in China beeinträchtigt.
Was ist denn da das Problem?
Die Unternehmen und Distributoren dort haben in den Jahren 2022 und 2023 viele Produkte auf Lager gelegt, um sich gegen Probleme in den Lieferketten zu schützen. Die Ware liegt dort nun wie Blei, weil zuletzt die Konjunktur auf Talfahrt gegangen ist. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte bereits im Mai erklärt, damals wurden die Halbjahreszahlen veröffentlicht, Distributoren säßen auf einer Liefermenge von rund 14 Wochen. Nun wird sich der Abbau dieser Lagerbestände, nach Meinung von Thomas, bis zum Ende des Kalenderjahres 2024 hinziehen. Er geht zudem davon aus, dass sich die Bestände in Europa und den USA erst bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 weitgehend normalisiert haben werden.
Das ist ja nur eine ganz schöne Spanne noch hin. Ist das denn jetzt ein Phänomen, was das gesamte Siemens-Geschäft so betrifft?
Kann man eigentlich nicht sagen. Es geht hauptsächlich um die Sparte Digital Industries und dort schwächelt auch nur ein Teil. Die Fabrikautomatisierung ist im Rückwärtsgang. Sie war schon immer zyklisch. Klar, wer baut schon eine Fabrik, wenn der eigene Absatz einbricht und zudem die Zinsen hoch sind? Das Siemens-Software-Geschäft in der Sparte Digital Industries boomt dagegen. Außerdem schneidet die Sparte Smart Infrastructure sehr gut ab. Der Trend zur Elektrifizierung wirkt in allerlei Aktivitäten, wie beispielsweise in die Gebäudetechnik hinein. Aber Digital Industries ist halt die größte Kernsparte. Zudem sind die Produkte dort sehr profitabel.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt da zyklische Effekte, aber man kann ja auch sagen, in Marktphasen, in denen der Wettbewerb um die Aufträge härter wird, da können sich ja auch dauerhaft die Marktpositionen und auch die Kräfteverhältnisse verschieben. Da gibt es ja Gewinner und Verlierer.
Damit hast du einen entscheidenden Punkt benannt, Sabine. Auch der Kapitalmarkt ist sich nicht ganz sicher, ob Siemens in dem Automatisierungsgeschäft nicht doch an Boden verliert. Ich kann dies allerdings aktuell nicht beobachten.
Woran machst du das fest?
Erstens ist das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz mit Werten unter 1 nicht nur bei Siemens niedrig. Rockwell Automation und ABB Robotics melden ähnliche Zahlen. Zweitens baut Siemens die Marktanteile in der Absatzregion China aus. Die Anteile lagen für fast alle Hauptprodukte der Fabrikautomatisierung im ersten Quartal 2024 über den Durchschnittswerten der vergangenen 6 Jahre, hat das Research der Deutschen Bank ermittelt.
Jetzt gibt es ja auch im Wettbewerb Gesellschaften wie Schneider Electric, die sind ja auch stark im Fokus, die schneiden an der Börse aber noch ein bisschen besser ab als Siemens, muss man sagen, ne?
Ja, das stimmt. Der Vergleich ist natürlich auch berechtigt. Beide Firmen sind Konkurrenten. Aber der Teufel, würde ich sagen, liegt im Detail. Siemens erwirtschaftet einen wichtigen Teil des Umsatzes mit der Fabrikautomatisierung. Schneider Electric hat da eine andere Gewichtung.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausschauen auf den kommenden Donnerstag, was glaubst du denn, diese Gemengelage, was bedeutet das für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei Siemens?
Die Analysten werden sich auf eine Kernfrage konzentrieren. Wann zieht das Geschäft Visa substanziell an? Wie gesagt, die Talsohle sollte erreicht sein, aber der Aufschwung steht erst noch bevor. Am 8. August wird demnach auch der Blick in das kommende Geschäftsjahr hinein eine Rolle spielen. Vor allem steht jedoch die Prognose für den Turnus 2023-2024, also für das aktuelle Geschäftsjahr, im Mittelpunkt.
Jetzt gibt es ja beim Thema Prognose immer ein Schreckensszenario, das heißt Prognosesenkung. Siehst du das Risiko bei Siemens?
Stimmt, das will eigentlich kein Mensch, die Prognose senken. Der Konzern Siemens legt natürlich auch Wert darauf, seine Zielsetzung nicht streichen zu müssen. Finanzchef Thomas hatte bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Mai erklärt, das vergleichbare Wachstum des Umsatzes werde sich eher im unteren Bereich der Prognose für das Geschäftsjahr abspielen. Siemens peilt eine Erlössteigerung von 4-8% an.
Und was erwartet der Kapitalmarkt?
Die Analysten trauen Siemens nicht mehr zu, das angepeilte vergleichbare Umsatzwachstum zu erreichen. Sie erwarten im Schnitt 3,2%. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll dagegen mit 10,43 € knapp in der Spanne des Ausblicks landen. Die Zahlen zeigen übrigens, wie ausgeprägt der Kapitalmarkt in den vergangenen 3 Monaten seine Erwartungen heruntergeschraubt hat. Das vergleichbare Umsatzwachstum war vor der Vorlage der Halbjahreszahlen, also im Mai, noch bei 4,5% gesehen worden.
Das klingt ja jetzt insgesamt eher ernüchternd. Kann es denn auch irgendwo noch positive Überraschungen geben?
Klar. Kann es immer geben. Die Konjunkturlage ist allerdings so, wie sie halt ist. Aber wenn man in das Softwaregeschäft von Digital Industries hineinschaut, da kann es wirklich auch positive Überraschungen geben. Ein zweiter Blick lohnt sich, auf die Sparte Smart Infrastructure zu werfen. Man poliere dort ein weiteres Juwel, hatte Ralf Thomas schon im März 2023 im Interview mit der Börsenzeitung gesagt. Dies bewahrheitet sich nun. Der JP Morgan-Analyst Andrew Wilson erklärt, Smart Infrastructure sei eine der am meisten unterschätzten Anlagen unter jenen Werten, die sein Team abdecke.
Also, da werden die potenziellen Juwelen noch ein wenig poliert und geschliffen. Wir sind gespannt, was die Zahlenvorlage bringt, und dir erstmal ganz herzlichen Dank für die Einschätzung vorab. Das war Michael Flämig, der Leiter unserer Münchner Redaktion. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank dir.
Vielen Dank, Sabine, dass ich dabei sein durfte.
Nicht nur Siemens kommt mit frischen Zahlen, auch in anderen Konzernen steht die Präsentation der Quartalszahlen unmittelbar bevor, und davon hat sich einige mein Kollege Franz Kongbuje angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Es geht ja dieses Mal quer durch alle Branchen, zum Beispiel am Wochenbeginn berichtet gleich Infineon über das dritte Quartal. Und die Nachfrage nach Halbleitern, die war ja zuletzt, muss man sagen, eigentlich anhaltend schwach. Das hat ja vermutlich auch Spuren im Zahlenwerk bei Infineon hinterlassen, oder?
Ja, genau. Also die, wie du sagst, schwache Nachfrage. Da müssen viele Chiphersteller um ihre Prognosen fürchten. So hat Infineon-Wettbewerber ST Microelectronics jüngst die Jahresprognose gesenkt. Und nun befürchten Anleger, dass Deutschlands führender Chipkonzern das ebenfalls tun könnte. Die Aktie ist zuletzt jedenfalls stärker unter Abgabedruck geraten. Binnen 3 Monaten verlor der Titel ein Fünftel an Wert. Nun hoffen aber die Investoren, dass CEO Jochen Hanebeck mit der Aussage beruhigen könnte, dass die Talsohle bald durchschritten sei. Es kann aber auch sein, dass er diese Aussage nach hinten verschieben muss.
Dann wechseln wir mal die Branche. Am Dienstag gibt es dann ein Update von Bayer. Deren Aktie ist ja am Kapitalmarkt ordentlich unter die Räder gekommen, ist im Moment so billig wie selten zuvor. Aus Sicht der meisten Analysten ist es aber trotzdem keine Kaufempfehlung. Was sind denn da die Gründe?
Ja, ist tatsächlich die meisten Raten zum Halten. Seit 6 Monaten pendelt die Bayer-Aktie in einem Band zwischen 25 und 30 Euro. Und genau dort ist der DAX-Wert nach Einschätzung von Analysten auch gut aufgehoben. Von 21 Aktienexperten, die den Titel auf dem Schirm haben, sprechen 16, wie gesagt, eine Halteempfehlung aus. Nur 4 Analysten raten zum Kauf. Und die Gründe für die Kursentwicklung sind ja bekannt. Die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosate und PCB, die ausgedörrte Pharma-Pipeline und die nur mäßige operative Entwicklung. Die ohnehin schwache Prognose mussten die Leverkusener schon nach dem ersten Quartal anpassen, auch wenn dafür ausschließlich negative Wechselkurseffekte ausschlaggebend waren. Nun ist aber Vorsicht geboten, denn die Rahmenbedingungen in der Agrarchemie, die haben sich spürbar verschlechtert. Und immerhin handelt es sich hierbei um Bayers größtes Segment.
Also nicht allzu viel Euphorie bei Bayer. Zur Wochenmitte geht's im Bankensektor weiter. Die Commerzbank berichtet über das zweite Quartal, und mit allzu großer Dynamik wird da nicht gerechnet, ne?
Nee, ich glaube, die sind erstmal froh, wenn es keine bittere Pille in Form einer milliardenschweren Rückstellung geben wird. Das hatte ja die Deutsche Bank zuletzt gemeldet. Dadurch sind dort ja weitere Aktienrückkäufe in diesem Jahr unwahrscheinlich geworden. Umso gespannter dürften die Aktionäre darauf warten, ob die Commerzbank ihrerseits weitere Aktienrückkäufe ankündigen wird. Und wie du schon sagtest, ist im operativen Geschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nicht mit wesentlichen Fortschritten zu rechnen. Die operativen Kosten dürften leicht gestiegen, die Risikokosten dafür leicht gesunken sein.
Ebenfalls am Mittwoch kommen dann auch Zahlen von Continental, ebenfalls im zweiten Quartal. Und auch da gibt es für Anleger ja einen besonders spannenden Punkt bei Continental, ist das Automotive-Segment.
Genau. Inwieweit nämlich der Autozulieferer und Reifenhersteller bislang von Preiserhöhungen und Einsparungen in diesem Segment profitiert hat. Nach dem schwachen ersten Quartal hatten Analysten Zweifel am Erreichen des diesjährigen operativen Margenziels in dieser Sparte geäußert. Dabei benötigt die Aktie dringend einen Schub. Das Papier liegt seit Ende 2023 mit mehr als 25% im Minus. Damit zählt es zu den bislang schwächsten DAX-Werten insgesamt. Im Rahmen einer Analystenkonferenz kurz nach Ende des zweiten Quartals hatte sich das Unternehmen jedoch zuversichtlich geäußert. Bei der Preisentwicklung sei man wie erwartet vorangekommen. Zudem würden erste Effekte aus dem Sparprogramm sichtbar.
Und dann kommen am Donnerstag noch Quartalszahlen von der Allianz. Die Schadensversicherer haben ja mit Sorge auf das Hochwasser in Süddeutschland geblickt. Das ist zwar abgeflossen, im Halbjahresergebnis von der Allianz könnte es aber noch Spuren hinterlassen haben, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Analysten rechnen im Schnitt damit, dass die Ausgaben auch für andere Naturkatastrophen die Schaden- und Kostenquote um 3,8 Prozentpunkte erhöhen. Damit würde sie bei 94,4% landen. Das wird die Allianz wohl dennoch nicht umwerfen. Im ersten Quartal hatten die Naturkatastrophen nur 0,4 Punkte zur Combined Ratio beigetragen, sodass nach 6 Monaten das Budget noch ausreichend ist. Außerdem hatten Wachstum und Profitabilität im ersten Quartal anteilig die Prognose für das laufende Jahr weit übertroffen. Wenn die Analysten Durchschnittsprognose eines operativen Quartalsgewinns von 3,7 Milliarden Euro zutrifft, dann läge die Allianz zum Halbjahr anteilig mit 7,7 Milliarden Euro weiterhin am oberen Ende des Zielbandes. Das liegt nämlich bei 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro.
Außer an Unternehmenszahlen gibt es Anfang August nur sehr wenige Termine im Kalender. Einige Politiker suchen nochmal den Dialog mit den Bürgern. Am Montag ist Bundesfinanzminister Christian Lindner in Potsdam und am Dienstag sind Sozialministerin Petra Köpping und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Chemnitz unterwegs. Am Freitag gibt es dann noch einen Börsenfeiertag. Die Börse in Singapur bleibt am Freitag geschlossen. Dort wird der Nationalfeiertag begangen. Weitere Infos zu den Terminen aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und den Link zu den weiteren Podcast-Angeboten der Börsenzeitung, zu den Schwerpunktthemen und Veranstaltungen, die finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge oder auch unter börsen-zeitung.de. Und da gibt es natürlich auch immer die Updates und Neuigkeiten zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages. Schauen Sie da also gern ab und zu mal vorbei. Das war die Vorschau auf die kommende 32. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss war am Donnerstag um 17 Uhr. Ja, und die Olympischen Spiele gehen in die nächste Runde. Franz, wie ist es bei dir? Bist du auch jemand, der dann seine lang versteckte Leidenschaft für Synchronturmspringen und Feldhockey entdeckt oder bleibst du beim Fußball?
Nicht nur beim Fußball, aber tatsächlich das Springen und Schwimmen ist nicht so meins. Die deutschen Frauen sind ja jetzt erstmal weiter, das ist ja schon mal schön. Und es gibt doch ein paar Randsportarten, aus meiner Sicht, die interessant sind.
Sag mal welche.
Badminton hat mich jetzt dann doch mal begeistert. Da muss man sagen, Simone Biles war beeindruckend.
Im Turnen, ne? Ja.
Ja, ist sehr sehenswert.
Ja, das sind auch so Sachen, wo ich immer davor sitze und denke, das brauche ich gar nicht erst auch nur im Ansatz zu probieren. Von daher schön, dass es andere machen. Wir bleiben hier bei unserem Metier und die nächste Episode 7 Tage Märkte gibt es am nächsten Freitag. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Bis dahin ein schönes Wochenende und ja, wenn Sie ein bisschen Sport gucken wollen, viel Spaß dabei.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.